Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben heute nun den zweiten Vortrag zum Thema, woher die Anfechtung kommt und wie wir ihr begegnen, wie wir sie im Namen des Herrn überwinden können. Wir lesen dazu aus dem Brief des Jakobus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts oder von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Soweit das Wort Gottes aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefs. Wir haben gestern gehört, der Christ in der Anfechtung. Es steht im Griechischen für Anfechtung und Versuchung der gleiche Begriff Peirasmos. Luther hat es verschieden wiedergegeben, einmal Anfechtung, einmal Versuchung. Die Anfechtung, die dazu dienen soll, dass wir bewährt werden, dass wir wachsen dürfen im Glauben. Die Versuchung, eher ein negativ klingender Begriff im Deutschen, was wir eher mit dem Teufel in Verbindung bringen, der Teufel als der Versucher und auch der Ankläger vor Gott. Aber die Versuchung, die auch aus unserem eigenen Herzen kommt. Und darauf liegt der Schwerpunkt. Denn der Mensch neigt sehr schnell dahin zu sagen, was kann ich denn dafür? Es sind die Umstände. Es sind meine Eltern, so in der Psychologie sehr oft zu hören. Es sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, die mich zum Verbrecher gemacht haben, die mich zum Diebstahl verleitet haben, die mich ins Drogenelend gestürzt haben. Ich selber kann doch nichts dafür. Oder habe ich auch selber schon erlebt, als ich mal in Versuchung war, da habe ich gesagt, es war der Teufel, hat ein Bruder gesagt. Nein, in deinem eigenen Herzen hat das geschlummert. Also wir wollen uns nicht herausreden und sagen, es ist der Teufel, es sind die Eltern, es ist die Gesellschaft, sondern es heißt hier, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird, sondern es sind die eigenen Begierden. Von Gott versucht, das ist noch das Allerstärkste. Wenn Menschen sagen, es bin nicht ich, es ist der Teufel oder es ist sogar Gott. Gott hat ja den Teufel geschaffen. Gott versucht uns. So war schon in der Sündenfallgeschichte zu hören. Der Teufel, die Schlange, versuchte Eva. Und die Eva gab es dann Adam. Und nachher redeten sie sich heraus. Der Mann sagte, die Frau, die du geschaffen hast, hat mich verführt. Und die Frau sagte, die Schlange, die du geschaffen hast. Also letztendlich nicht nur die Schlange, sondern Gott als Schöpfer der Schlange. Er ist schuld, dass sie in Sünde gefallen sind. Und genau das ist eine Lüge Satans und auch eine Lüge, die er in unser Herz gepflanzt hat, die wir auch selber gerne wiederholen, um die Verantwortung von uns wegzuschieben. Immer sind die anderen schuld, nie ich selber. Letztendlich wird Gott sogar die Verantwortung für meine eigene Sünde zugeschoben. Aber genau so ist es nicht. Hier wird ganz klar betont, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Es heißt in 1. Johannes 1, dass Gott Licht ist. In ihm ist keine Finsternis. Und wir können niemals Gott verantwortlich machen für das Böse in der Welt und für das Böse in unserem eigenen Herzen. Wir selber sind die Wurzel des Übels, das Fleisch, das in uns wohnt, von Natur aus, von der Adamsnatur. Und diese Erbsünde wollen sie jetzt auch abschaffen. Man kann es ja nicht abschaffen, aber gerade jetzt auf dem Kirchentag wurde verkündet von Jörg Zink, Erbsünde gibt es nicht mehr und Sühnetod Jesu brauchen wir nicht mehr. Gott ist Liebe und das war's dann. Ja, alles wunderbar. Es geht auch keiner verloren, die Hölle abgeschafft, alles. Und so will der Mensch sich selber sein eigenes Evangelium zimmern. Letztendlich ohne den lebendigen, heiligen Gott und die Erlösung durch den Sohn Jesus Christus. Erlösung wollen sie ja vielleicht schon noch haben, aber kein blutiges Opfer. Unsere Sünde ist ja noch nicht so schlimm. Es sind ja die gesellschaftlichen Umstände, die schuld sind. Genau das haben wir heute in der liberalen Theologie, wo alles wegrationalisiert wird, wegdiskutiert wird, was in der Bibel zentral ist. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Es ist ganz klar, Gott hat alles geschaffen. Er selber wird nicht versucht, denn der Satan und alle Geschöpfe, Engel oder Menschen, stehen unter ihm. Sie können Gott nicht versuchen. Natürlich, Gott lässt Prüfungen zu, darauf komme ich gleich noch zurück. Aber weil er nicht versucht werden kann zum Bösen, deshalb versucht er selbst auch niemand zum Bösen. Der Sohn Gottes, er wurde geprüft. Der Satan wollte ihn versuchen zum Bösen, aber er konnte ihn nicht versuchen. Der Sohn Gottes, Jesus, hat widerstanden, in Matthäus 4 nachzulesen, dieser mehrfachen Versuchung, Steine zu Brot zu machen, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen und Macht zu haben über alle Reiche der Welt, wenn er niederfällt und Satan anbetet. Alles das hat der Herr Jesus zurückgewiesen mit dem Wort Gottes und hat gesagt, dann es steht geschrieben. Das hat zwar auch der Satan gesagt, aber Jesus hat ihm mit dem Wort Gottes widersprochen. Satan hat Wort Gottes verdreht, Jesus hat es authentisch und richtig zitiert. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Gott ist gut und niemand sonst ist von Natur aus gut. Der Herr Jesus wurde wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Auch er ist gut. Und wir können uns mit ihm nicht vergleichen. Aber wenn wir sein weißes Kleid von ihm angezogen bekommen, durch seine Gnade, reingewaschen durch sein Blut, dann können auch wir gereinigt sein und in seinem guten Wesen Anteil bekommen, als erneuerte Kinder Gottes, in dem sein Geist in uns wohnt. Nun also zunächst nochmal die Frage, woher kommen Anfechtungen? Ganz klar, von den eigenen Begierden, aus dem eigenen Herzen. Ich komme darauf noch zurück. Natürlich steht dahinter Satan, der uns anstachelt zur Sünde. Und natürlich lässt Gott das zu, die Prüfung durch Satan. Aber Gott selber will nicht das Böse. Er testet uns aber, ob wir standhalten der Versuchung. Das lässt Gott zu. Deshalb beten wir im Vater unser, und führe uns nicht in Versuchung. Wir beten nicht und versuche uns nicht, sondern führe uns nicht in Versuchung, die dann vom Teufel und aus dem eigenen Herzen kommt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Zulassung Gottes ist nicht gleichzusetzen mit der Versuchung durch den Teufel selber. Wir können das sehr schön erkennen im Buch Hiob. Wir haben es gestern schon erwähnt, wo der Satan vor Gottes Thron tritt und sagt, er möchte jetzt den Hiob prüfen, ob er wirklich Gott umsonst liebt, auch wenn er alles verliert, wenn nichts mehr ihm bleibt, ob er dann dem Herrn noch die Treue hält. Und Gott lässt diese Prüfung zu, aber er selber bringt nicht diese ganzen bösen Dinge über ihn, sondern durch den Satan lässt er es zu. Der Satan darf als Ankläger fungieren, aber Gott selber ist gut, nichts Böses, keine Finsternis ist in ihm. Es gibt auch keine zwei Prinzipien in Gott, wie es vielleicht manche Religionen behaupten, etwa der Zarathustra, die Zarathustra-Religion, der Zoroastrismus, der sagt, Gott, das sei ein polares Prinzip von Gut und Böse. Ähnlich auch im Hinduismus, wo es ja viele Götter bzw. Götzen gibt und die sagen, es ist alles in der Polarität von Yin und Yang. Nicht gut, nicht böse, alles ist in der Schwingung miteinander. Das hat aber nichts zu tun mit dem lebendigen Gott, der gut ist. Und Satan steht niemals auf gleicher Stufe wie Gott. Er, der die Verkörperung des Bösen ist, steht immer unter Gott und ist nur der Affe an der Leine Gottes sozusagen. Er darf nur so weit gehen, oder auch der Schoßhund, nicht Schoßhund, aber der Beißhund sozusagen an der Leine Gottes, er darf nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. So im Fall des Hiob sehr gut zu erkennen. So viel und nicht weiter. Sein Leben taste nicht an, sagt der Herr zu Satan, zu dem Versucher. Er durfte ihm alles nehmen, seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Auch die Frau hat er gegen ihn aufgebracht. Aber sein Leben durfte er nicht antasten. Warum überhaupt Versuchungen? Warum Anfechtungen im Sinne von Prüfungen? Nun, es ist wie in der Schule. In der Schule haben wir auch Prüfungen. Wenn wir keine Prüfungen haben, kommen wir nicht weiter. Im Glaubensleben auch nicht weiter. Deshalb der Vergleich jetzt mit der Schule. Wenn ihr einen Test geschrieben habt und habt ihn bestanden, dann werdet ihr auch versetzt in die nächste Klasse. Und wenn wir die Prüfungen, die Gott zulässt, bestehen, dann können wir auch weiterkommen in unserem Glaubensleben. Das wollte ich als Vergleich einmal erwähnen zu dieser Frage. Satan aber möchte uns nicht testen, sondern er hat ein anderes Ziel. Er möchte uns zum Abfall verführen, dass wir uns von Gott lossagen, dass die Bedrängnis so groß uns scheint, dass wir keine Hoffnung mehr bei Gott suchen, sondern sagen, wenn Gott so etwas zulässt, dann kann ich nicht an ihn glauben. Dann sage ich mich von ihm los. Das war auch die Prüfung für Hiob. Aber er hat am Herrn festgehalten, hat sich nicht irre machen lassen am Glauben. Er hat zwar geklagt, er hat gehadert, er hat sogar den Tag seiner Geburt verwünscht, aber er hat dabei immer noch zu Gott gebetet und mit Gott geredet und ist nicht zum Atheisten geworden, wie es heute viele machen wollen. Sogar auf Bussen jetzt die Aufschriften, es gibt keinen Gott, wollten sie schreiben, durften sie nicht. Jetzt haben sie geschrieben, es gibt, Klammer auf, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Klammer zu, keinen Gott. Im Grunde ist es ein Zeugnis für Gott, denn es wird deutlich, sie können nicht sagen, dass es keinen Gott gibt. Sie können nur sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, was natürlich ihre Meinung und Ideologie ist. Aber wir wissen mit Gewissheit, aufgrund Gottes Wort und der vielen erfüllten Prophezeiungen, dass es den lebendigen Gott gibt und dass es seinen Sohn gesandt hat zur Vergebung unserer Schuld. Gott also lässt Bewährungsproben zu, damit wir im Glauben reifen. Satan möchte Versuchungen bringen, dass wir vom Glauben abfallen. Das ist der Unterschied. Ganz wichtig, das zu unterscheiden. Gott möchte, dass wir uns bewähren. Satan möchte, dass wir uns vom Glauben lossagen. Und er bringt dann den Aberglauben, die Esoterik, den Okkultismus, alle möglichen Ideologien, Weltanschauungen, um uns Ersatzreligionen zu bieten, um uns vom einzig rettenden Glauben wegzuführen, um uns vom schmalen Weg auf den breiten Weg zu bringen. Das ist Satans Bemühen. In Jakobus 1 lesen wir also, nicht Gott ist es, der uns zum Bösen versucht, sondern Satan versucht uns zum Bösen. Gott lässt die Prüfungen nur zu. Mir war hilfreich dazu eine Stelle aus dem Kommentar von Gerhard Mayer über den Jakobusbrief, Seite 28, wo er dazu Folgendes ausführt. Ich möchte das mal zitieren. Der Satz, Gott versucht niemand, bedeutet, dass Gott niemand zum Bösen verführen will. Jedoch prüft uns Gott in der Weise, dass er unseren Glauben auf die Probe stellt. Dieses Prüfen ist aber ein Läutern, das nicht zum Abfall, sondern zur Stärkung des Glaubens führen soll. Der Teufel dagegen versucht zum Bösen, zum Abfall und wird deshalb mit Recht als der Versucher bezeichnet, Matthäus 4, Vers 3. Wenn wir im Vaterunser bitten und führe uns nicht in Versuchung, Matthäus 6, Vers 13, dann bitten wir nicht darum, dass Gott uns nicht zum Bösen versuchen soll. Das wäre ja nach Jakobus 1, Vers 13 folgende völlig ausgeschlossen. Sondern wir bitten darum, dass Gott unsere Prüfung nicht zu schwer, vergleiche 1. Korinther 10, 13, und dass wir von einer Lage zu schwer macht und dass wir vor einer Lage bewahrt werden, die die Kräfte des Frommen übersteigt. Zitat Ende. Habt ihr das verstanden? Ja, führe uns nicht in Versuchung heißt also, dass die Versuchung nicht zum Abfall führen soll, das möchte ja Gott auf keinen Fall, sondern er möchte uns emporführen und nicht hinabstürzen, ist der Unterschied. Also seine Prüfungen sind Läuterungswege, weil wir sonst nicht reifen würden zum Mannesalter in Christus. Aber der Satan, der möchte uns hinabstürzen ins Verderben der ewigen Verdammnis. Das ist der Unterschied. Und nun nochmal zurück. Jakobus 1. Es ist interessant, dass der Teufel hier gar nicht erwähnt wird. Es soll nicht schon wieder eine Ausrede gesucht werden. Der Teufel ist es, der mich versucht. Ich bin es gar nicht. Und die eigene Verantwortlichkeit beiseite gedrängt. Übrigens ist es auch eine wichtige Stelle, die bestätigt, dass der Mensch eben doch einen freien Willen hat. Ja, man könnte ja alles abschieben. Das ist alles vorherbestimmt. Prädestination in absoluter Weise. Natürlich ist Gott allwissend und allmächtig. Aber wir sind trotzdem keine Marionetten, gerade weil er uns liebt. Hat er uns einen freien Willen geschenkt, mit dem wir uns für oder gegen ihn, für seinen Weg oder gegen seinen Weg entscheiden können. Und deshalb steht hier auch, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Das könnte hier nicht so stehen, wenn das alles in absoluter Prädestination, Vorherbestimmung schon festgelegt wäre. Dann müsste stehen, wenn ihr versucht werdet, dann hat Gott es euch so vorherbestimmt. Ihr könnt gar nicht anders. Und dann könnte sich der Mensch rausreden, ich bin es ja nicht. Und dann wäre die Konsequenz, dass Gott uns auch nicht bestrafen könnte, auch nicht verdammen könnte. Dann könnte man sagen, na, ich habe ja nur gesündigt, weil du mich so gelenkt und vorherbestimmt hast. Ihr merkt, in welche Aporien, in welche Ausweglosigkeiten, in welche Erklärungsnöte uns eine solche absolute Prädestinationslehre in einem extremen Calvinismus etwa führt, ja, wo der Mensch keinerlei Verantwortlichkeit mehr am Ende hat. Das kann nicht sein und das stimmt auch mit dem Wort hier nicht überein. Ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Der Mensch hat also eine Verantwortlichkeit vor Gott und auch vor den Menschen, an denen er schuldig wird. Ich möchte dazu noch einige Verse lesen. Wir haben ja in 1. Mose 3 die Sündenfallerzählung, was ja auch wirklich so geschehen ist. Und da heißt es ja von der Schlange, die listiger war als alle Tiere auf dem Felde. Sie sprach zu der Frau, sollte Gott gesagt haben, er soll nicht essen von allen Bäumen im Garten. Und sie bringt dann noch weitere Lügen, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet Bewusstseinserweiterung erleben im Sinne der Unterscheidung von Gut und Böse und im Sinne, dass die Augen aufgetan werden. Und mit diesen Ködern hat Satan die Menschen eingefangen. Und ein weiteres Beispiel für dämonische Versuchung, 1. Chronik 21, Vers 1. Der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Er hat David bei seinem schwachen Punkt gepackt. Das eine war die Sexualität, der Sündenfall mit Bathseba. Das andere, der Ehrgeiz, das Machtstreben, zu wissen, wie viel Volk habe ich, wie viele Soldaten, wie stark ist meine Armee. Er hat auf seine eigenen Bataillone vertraut und nicht mehr auf den Herrn. Und das hat Gott bestraft. Und auch wir, wenn wir anfangen, unsere Leistungen aufzuzählen, wie schnell können wir da abstürzen und zu Fall kommen? Und dann Matthäus 4, Vers 3, der Versucher trat zu ihm, nämlich zum Herrn Jesus, und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und dann die weiteren Versuchungen. Der Satan wollte ihn von seinem Weg abbringen, aber er vermochte es nicht, weil der Herr Jesus stärker ist als der Sohn Gottes. Er ist kein Geschöpf. Geschöpf nur insofern, dass er im Leibe der Maria als Mensch zur Welt kam, aber er steht ganz auf der Seite Gottes des Schöpfers, indem er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, das Wunder der Jungfrauengeburt. Wahrer Gott und wahrer Mensch, so haben es die Bekenntnisse festgehalten. Satan als Versucher und auch als Verkläger. Nun, Gott ist also gut, Satan ist böse, so ganz einfach auch für Kinder verständlich gesagt. Die Prüfungen von Gott dienen zur Reifung und Läuterung und Zubereitung für sein Reich. Die Versuchungen Satans dienen zum Verderben, zum Abfall, zur Verdammnis. Woher kommen also die Anfechtungen? Sie kommen letztendlich natürlich von Satan und dann von unserem eigenen Herzen, das versuchlich ist im Fleisch. Und Gott lässt es zur Prüfung. Und die Frage ist nun, wie wir damit umgehen. Aber bevor ich darauf antworte, wie wir den Versuchungen und den Anfechtungen begegnen im Glauben, möchten wir noch fragen, was bewirken Anfechtungen und Versuchungen? Das steht hier auch ganz klar. Es heißt, dass es anfängt mit der Begierde, mit der Lust, Augenlust, Fleischeslust, Sinnenlust, auch Gedankenlust, mehr zu erkennen, mehr zu sein, mehr zu wissen, alles zu haben, was uns die Augen und die Sinne vorspiegeln als wünschenswert. Es werden geradezu Bedürfnisse geweckt, auch heute durch die Werbung, Dinge, die wir gar nicht brauchen. Ja, überall wird Lust geweckt, optisch, akustisch, mit Gerüchen, auch Parfüm und was es alles ist. Dinge, die wir an sich gar nicht bräuchten, werden uns aufoktroyiert als absolut notwendig. Jeder hat es, du musst es auch haben. Du hast noch kein Handy und du hast keinen Fernseher, wie kannst du da überhaupt leben? Also das wird an jeder Ecke einem einsuggeriert. Nur einige Beispiele. Das sind jetzt allgemeine Sachen, aber es gibt auch Dinge, die ganz konkret uns zur Sünde verleiten. Auch die genannten Geräte sind Einfallstore der Sünde, ganz besonders, welche Botschaften auch gesendet werden. Aber es sind die eigenen Begierden. Ich will das haben, ich will so sein, ich will so einflussreich und mächtig sein, so groß und berühmt, so schön und stark. Aber dann, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Frage stellt sich natürlich, ist die Begierde schon Sünde? Das ist die Vorstufe. Aber wir können immer noch Nein sagen zur Begierde. Ich komme darauf noch zurück, wie das geschehen kann. Das ist der Punkt. Es gibt ja das schöne Bild, wenn die Vögel über den Kopf fliegen, dann ist es die Anfechtung. Aber sie sind noch nicht gelandet. Wenn sie dann landen und ich sie nicht wegscheuche und sie sich schön einnisten, dann wird es zur Sünde. Wenn ich nicht Nein sage dazu, dass sie die Macht über mich übernehmen wollen. Sobald also die Kommandozentrale meines Herzens eingenommen wird von der Versuchung, vom Verführer, spätestens dann ist es Sünde. Und auch schon, wenn ich die Dinge zulasse, wenn ich sie nicht wegschicke, wenn ich nicht fliehe vor ihnen und wenn ich ihnen nicht gebiete, im Namen Jesu, weichet von mir. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Das ist eine Empfängnis durch die Begierde. Und dann kommt es zur Geburt. Und dann kommt Böses hervor. Böses wird geboren. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, Römer 7, Vers 10, auch nachzulesen. Die Sünde heißt nämlich Trennung von Gott und ohne Gott kein Leben. Ohne Licht nur Finsternis. Ohne Luft ersticken und ohne Erlösung Verdammnis. Das ist der Weg, den der Satan uns führen will. Nun, die Anfechtungen bewirken also die Sünde, wenn wir ihnen nicht widerstehen, und dann den Tod. Aber jetzt die entscheidende Frage, wie begegnen wir Anfechtungen und Versuchungen? Wie widerstehen wir ihnen? Der einzige Weg ist zu erkennen, und das wird im Neuen Testament immer wieder gesagt, zu erkennen, dass wir, wenn wir wirklich wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, wir auch mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben sind. Dass wir dann auch mit ihm auferstehen werden und herrschen werden in Ewigkeit. Das ist der Weg. Mit Christus gekreuzigt, unser altes Ich soll an den Kreuzestamm genagelt werden, das Ich der Sünde, das Fleisch. Es soll auch sterben, der alte Adam soll sterben und er soll begraben werden. Und das neue Christus-Ich in uns, möchte ich diesmal nennen, soll auferstehen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe nun doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Verse 20 folgende. Da kann man das nachlesen. Ich habe gestern schon erwähnt, es bleibt bestehen ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Aber es soll ein Weg der Heiligung sein, wo das Fleisch immer mehr abstirbt und immer mehr gekreuzigt wird durch den Sieg des Geistes Christi in uns. Die Reformatoren haben geredet von simul justus et peccator, zugleich gerecht und Sünder. Damit sollte gesagt werden, dass wir nicht einem falschen Perfektionismus huldigen dürfen, im Sinne einer absoluten menschlichen Vollkommenheit, wo behauptet wird in manchen Sekten, der Mensch, der Christ, kann hier schon ein sündloses Leben führen. Völlig sündlos. Aber es heißt in 1. Johannes 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, machen wir Gott zum Lügner. Wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen. Wir können nicht Stellen herausreißen und sagen, da steht das, da steht jenes. Also wir können niemals behaupten, wir seien hier auf Erden, solange wir in diesem Fleischesleib wandeln, völlig ohne Sünde. Unser Fleisch kann noch angefochten werden. Aber gerade wenn wir das erkennen und uns ganz dem Herrn unterwerfen und sagen, Herr, ich bin nichts würdig, aber geh du ein, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Geh du ein unter mein Dach, nimm du Wohnung in mir, reinige mich und fege das Alte hinaus. Dann kann der Herr auch Gnade schenken und dann werden wir auch gereinigt. Und so will also der Herr Jesus den Sauerteig der Sünde hinauswegen, nicht nur aus der Gemeinde, sondern auch aus unserem Herzen. Und wie können wir nun der Sünde und der Anfechtung widerstehen? Nicht in unserer Kraft, sondern allein in der Kraft und Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte dazu einige Verse lesen aus der Heiligen Schrift. 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist ein sehr tröstliches Wort. Gott macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. Er kennt deine und meine ganz persönliche Kraft. Der eine hat mehr Kraft, der andere weniger. Aber Gott prüft niemand über seine Kraft. Und wenn wir manchmal meinen, jetzt geht es nicht mehr, dann tut der Herr wieder eine Tür auf und zündet ein Licht an in unserem Leben, dass wir wieder Luft bekommen zum Atmen, dass wir wieder die Sonne sehen können. Ich habe auch schon mehrfach solche Durststrecken erleben müssen. Ja, soll ich sagen, erleben dürfen. Es hat mich jedes Mal näher zum Herrn gebracht. Und der Herr hat dann auch immer wieder Zeiten des Aufatmens, der Erquickung geschenkt und der entscheidenden Tröstung. Und 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Das ist sehr tröstlich. Und da zeigt sich, dass entscheidend ist, wie wir reagieren auf die Versuchung oder Anfechtung. Ob wir ihr nachgeben oder im Namen und der Kraft des Herrn widerstehen. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Wir sollen nur vertrauen. Manchmal brauchen wir auch Geduld dazu. Es ist an sich immer mit Geduld verbunden, wenn Versuchungen sind, weil es meistens nicht sofort weggeht. Aber gerade wenn es Leidenszeiten sind, Prüfungszeiten, die dauern auch manchmal längere Zeit. So kurze Impulse, die uns versuchen, da können wir sofort gebieten im Namen Jesu, Herr, bewahr mich davor und lass mich davor fliehen. Ein Bild, ein Eindruck, ein Gedanke, dass wir den Widerstand leisten. Aber wenn es längere Leidenszeiten sind, auch da dürfen wir vertrauen, dass der Herr uns Geduld darunter bleiben, wörtlich Hypomonä auferlegt, aber dass er uns daraus zu erretten weiß. Aber die Ungerechten weiß er festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Sie wollen gar nicht heraus aus der Versuchung. Sie wollen ihr nachgeben. Deshalb sind sie als Ungerechte hier bezeichnet. Und auf sie wartet nichts anderes als der schreckliche Tag des Gerichts mit der Folge des ewigen Feuers, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Und wer hilft uns in der Versuchung? Nur der selber versucht wurde und ihr widerstanden hat. Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er, der Herr Jesus Christus, selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist entscheidend. Er ist nicht ein ferner Gott, wie es etwa der Islam behauptet, der nie herunterkommt auf die Erde, der niemals einen Sohn zu uns senden würde. Nein, sondern er ist wirklich der Gott, der seinen Sohn gesandt hat, aus Liebe zu uns. Der wurde wie wir, auch versuchbar, aber der Versuchung nicht nachgegeben hat und deshalb den Sieg errungen hat für uns alle, der absolut sündlos blieb, der Herr Jesus Christus. Deshalb kann er denen helfen, die versucht werden. Offenbarung 3, Vers 10, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Auch da wird Gott die Versuchung, die letzte Prüfung zulassen, am Ende der Tage, um zu sehen, wer dem Herrn die Treue hält. Aber er hat auch verheißen, seiner Gemeinde Gnade zu schenken, inmitten der Versuchungen sie hindurch zu retten. Ja, bist du mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, dann, nur dann, darfst du auch mit dem Herrn auferstehen zur ewigen Herrlichkeit. Und so gilt uns dann auch, näher mein Heiland zu dir, gerade in der Versuchung. Und auch Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Dazu dienen Gebet und Flehen, wachsen in der Heiligung, dass wir immer seltener fallen, dass wir nicht liegen bleiben, sondern aufstehen. Satan möchte uns gerne auf dem Boden liegen sehen, aber nicht im Gebet, sondern auf dem Rücken liegend, dass wir sagen, wir können nichts mehr tun. Nein, wir sollen uns aufs Angesicht neigen, den Herrn anbeten, wie es in 1. Korinther 14 heißt, und nicht auf dem Rücken liegend stammeln in ekstatischen Zuckungen und meinen, das sei noch geistlich. Jesaja 28, Vers 13 steht nämlich, dass das ein Zeichen des Gerichts ist. Jesaja 28, Vers 13 ist die Rede von falschen Propheten, die Laute von sich stammeln und dann besinnungslos nach hinten fallen. Aber wer Gott anbetet, soll sich auf sein Angesicht neigen, bewusst und aktiv, und ihm die Ehre geben. 1. Korinther 14, Verse 25, folgende. Wir sollen der Versuchung widerstehen und dazu einige Beispiele aus der Heiligen Schrift als Vorbilder für uns. Die Männer und Frauen, die ich jetzt nenne, die haben nicht immer den Versuchungen widerstanden, aber doch in vielen Situationen durch Gottes Kraft. Außer dem Herrn Jesus war keiner völlig ohne Sünde, keiner von den Männern und Frauen Gottes in der Heiligen Schrift und auch nicht in der Geschichte der Gemeinde Jesu, auch wir nicht. Aber doch können sie uns in vielen guten Handlungen, wo sie wirklich geflohen sind vor der Sünde, Vorbilder sein. Zum Beispiel Abraham. Er sollte vom König von Sodom Geld und Gold und Dinge bekommen, und das hat er abgelehnt. 1. Mose 14, Vers 23 sagt er zum König von Sodom, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abram, so hieß er damals noch, reich gemacht. Hat er abgelehnt. Sodomitische Bestechung hat er abgelehnt. Genauso Elisa, der Prophet, als er den syrischen Feldhauptmann Naaman zur Heilung an den Jordan geschickt hat, er sollte sich 7-mal untertauchen. Nicht Elisa hat ihn geheilt, sondern Gott. Das wusste auch Elisa, er ist nur ein Prophet gewesen, der Fürbitte tun konnte. Und er hat deshalb auch kein Geld genommen für die Heilung, denn er hat nicht als Arzt gehandelt, sondern als Prophet. Und deshalb heißt es in 2. Könige 5, Vers 16, Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Ich nehme es nicht, dieses Geld. Und Naaman nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Elisa war ein Mann Gottes, alles abgelehnt. Aber es gibt noch einen anderen Mann in dieser Geschichte. Der hieß Gehasi, sein Diener. Und der dachte, wie dumm ist mein Herr. So viel Geld ablehnen. Und dann ist der hinterher und hat gesagt, ja, aber er will jetzt doch das Geld. Hat sogar noch gelogen, das war die besondere Sünde. Und hat es dann auch bekommen. Dann jemand hat es ihm dann gegeben. Hat gedacht, seltsam, dass der Elisa erst Nein sagt und dann doch Ja. Das hat ja noch ein schlechtes Licht auf Gott und seinen Diener geworfen. Und Gehasi hat das Geld genommen und was war die Folge? Der Aussatz, von dem Naaman befreit wurde, fiel auf ihn. Das ist die Strafe für die Habgier. Elisa hat der Versuchung widerstanden, Gehasi nicht. Ein deutlicher Unterschied und auch eine erschütternde Konsequenz, die uns in dieser Begebenheit vor Augen gemalt wird, zu unserer eigenen Warnung. Auch Hiob hat bösen Rat zurückgewiesen, der von seiner eigenen Frau kam. Sie sagte ja in Hiob 2, Vers 9, als Hiob alles verloren hatte, außer seinem Leben. Seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Keine geistliche Frau. Vielleicht haben wir auch solche Menschen in unserer Umgebung, die uns dann genau den falschen Rat geben. Als ich jetzt arbeitslos wurde, gab es auch unterschiedliche Stimmen. Ja, viele haben geistlich gesagt, ja, jetzt bete zum Herrn, er wird dir helfen, wird dir heraushelfen. Aber es gibt auch andere Stimmen, da sagt einer, geh zum Gericht und prozessiere dagegen und fordere bei den Ämtern ein, was geht. Und ich sage, nein, das werde ich nicht tun, es ist gegen Gottes Wort. Aber es sind auch Leute, die sich Christen nennen und haben dann solche Ratschläge. Ja, wir müssen schon genau prüfen, anhand des Wortes Gottes, was wir tun sollen. Hiob hat bösen Rat zurückgewiesen. Tun wir das auch? In Hiob 2, Vers 10 sagt er dann zu ihr, zu seiner Frau, du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Das Gott jetzt aber nicht schickt, sondern zulässt, dem Satan ihn prüfen darf. In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen, steht dann noch zu lesen. Ebenso gibt es andere Beispiele, etwa den Propheten Daniel, der sich nicht kaufen und bestechen ließ von Nebukadnezar. Es heißt ja in Daniel 1, wie er ihnen dann auch andere Namen da gegeben hat, der König Nebukadnezar, und sie auch dann mit den köstlichsten Speisen da verwöhnen und kaufen wollte sozusagen, von ihrem Glauben an den lebendigen Gott abbringen. Und dann heißt es in Daniel 1, Vers 8, aber Daniel, und er war damals noch ein junger Mann, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Hat es abgelehnt. Sie haben dann das Gemüse gegessen und das Wasser getrunken und sie waren gesünder als die anderen, die dann diese ganzen Speisen, die ja auch den Götzen geweiht worden waren, gegessen hatten. Es wäre jetzt eine Frage, ob man Fleisch essen darf oder nicht. Ja, das kann ich jetzt nicht behandeln, aber an dieser Stelle geht es nun darum, dass er Gott gehorcht hat, was Gott ihm in dieser Situation geboten hatte, nicht von diesem Tisch der Götzendiener zu essen. Wenn wir heute etwas essen, wo wir nicht wissen, wo es herkommt, dann können wir, so sagt es uns im Neuen Testament, Gottes Wort darüber beten, denn es wird dann auch durch Gottes Wort und Gebet geheiligt. Aber damals war es ein Zeugnis, dass er sich nicht eins machte mit dem Götzendienst der Heiden, sondern absonderte. Eine gute geistliche Absonderung kann geboten sein. Gerade wenn sie auf uns schauen, wird er diese Prüfung bestehen. Ob wir dann das mitmachen, wo die anderen drauf schauen, fällt er jetzt darauf herein? Macht er das mit, was alle machen? Ja, oder widersteht er in der Kraft Gottes der Versuchung? Und natürlich auch der Herr Jesus selber, indem er weltliche Ehren abgelehnt hat. Der Teufel hat ihn hinaufgeführt, hat ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick gezeigt und sprach sogar zu Jesus, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das war nicht so ganz wahr. Ja? Gott gehört die Erde nach wie vor, aber er behauptet, er hat alles, der Satan. Und dann sogar noch sagt er zu Jesus, wenn du mich nun anbetest, so soll diese Macht ganz dein sein. Aber Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Er hat diese Bestechung, diesen Betrug Satans abgelehnt. Und auch die Apostel, insbesondere der Apostel Petrus, hat das Bestechungsgeld eines Simon Magus zurückgewiesen. In Apostelgeschichte 8, Vers 20 sprach er zu diesem Zauberer, der ja die Gaben Gottes für Geld kaufen wollte. Unglaublich, ja, aber heute gibt es auch solche Dinge leider in manchen Kreisen. Sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Welche Perversion. Man meint, man könnte Gottes Gaben durch Geld kaufen. Heute gibt es Prophetenschulen, wo man Geld zahlt, um Prophet zu werden. Das ist genau das Gleiche. Und sie merken es nicht mehr, sie sind so verblendet und meinen, durch Geld könnten sie Gottes Gaben kaufen. Wir haben eine Pflicht, Widerstand zu leisten gegen den Versucher. In Sprüche 1 lesen wir, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. In Römer 6, Vers 13, gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Und in Epheser 6, Vers 13 folgend ist dann ausführlich die Rede von der geistlichen Waffenrüstung. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Den Helm des Heils, das Schwert des Geistes und so weiter. Wir kennen hoffentlich alle diese Stelle. Nun möchte ich abschließend noch lesen aus einem Buch, was mir selber auch viel geholfen hat, von Thomas von Kempis, Die Nachfolge Christi. Kennt das jemand? Das stammt aus dem Mittelalter, aber er hat hier viele biblische Anregungen aufgenommen. Und deshalb ist es auch für evangelische Christen wertvoll zu lesen. Es ist zwar vor Luther geschrieben, aber das, was hier steht, dem kann ich in allem zustimmen, weil er sich ja auf die Bibel, auf das Wort Gottes stützt. Und er schreibt im 13. Hauptstück seines Buches Die Nachfolge Christi unter der Überschrift, wie man den Versuchungen begegnen soll. Das möchte ich uns zum Abschluss vorlesen und dann noch vielleicht, wenn die Zeit reicht, auch was aus Rosenius, einem evangelischen Erweckungsprediger. Aber hier Thomas von Kempis. Er schreibt Folgendes. Solange wir hier auf Erden leben, können wir den Versuchungen nicht entgehen. Also er weiß um den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Weiter. Daher heißt es im Buche Hiob, Kapitel 7, Vers 1, das Leben des Menschen auf Erden ist eine lautere Anfechtung. Nur sei jeder wachsam über seine schwache Seite, bei der er gewöhnlich versucht wird. Habt ihr auch schwache Seiten, wo ihr wisst, da muss ich besonders aufpassen? Da sollen wir einen Riegel vorschieben und das zumachen, lieber das Auge ausreißen, bildlich gesprochen, als ewig zu Fall kommen und verdammt sein. Also jeder sei wachsam über seine schwache Seite. Er wache und bete, dass der Satan nicht eine Hintertür offen finde, sich einzuschleichen und ihn zu hintergehen. Denn dieser Feind schläft nicht, sondern geht immer einher und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5, Vers 8. Es ist kein Mensch so vollkommen und kein Heiliger so heilig, der nicht noch manchmal versucht werden könnte. Ja, wir können ohne Versuchungen gar nicht sein. Aber gerade die Versuchungen, sind sie auch noch so lästig und beschwerlich, können dem Menschen oft sehr heilsam und nützlich werden. Denn Versuchungen sind es eben, die den Menschen demütigen, reinigen und belehren. Sie zeigen uns nämlich, dass wir unwürdige Geschöpfe Gottes sind und dass es allein aus seiner Gnade ist, dass er uns annimmt als begnadigte Sünder. Thomas von Kempis schreibt weiter, alle Heiligen mussten durch viele Versuchungen gehen und eben dadurch haben sie so große Fortschritte gemacht. Und sie sind nicht darin und sie sich nicht da reinfinden und sie nicht ertragen konnten, die sich nicht da reinfinden und sie nicht ertragen konnten, sind abgefallen und verworfen worden. Was wir vorhin gehört haben. Die einen nehmen es zum Segen an und wachsen darin, die anderen fallen vom Glauben ab, kommen zu Fall. Weiter. Es ist kein Stand so heilig und kein Ort so verborgen, wo man nicht Versuchungen und Widerwärtigkeiten ausgesetzt wäre. Das ist interessant, weil er schreibt im Mittelalter und da gab es ja die Klöster, gibt es auch heute noch. Und viele haben gemeint, sie können sich in Klöster zurückziehen, da kommt keine Versuchung mehr. Da kommt sie vielleicht nicht mehr von außen, aber sie kommt immer noch von innen, in Gedanken, in Impulsen, die auch aus dem eigenen Herzen kommen und die Satan auch hineingießt. Gerade um den Menschen zu demütigen. Kein Mensch ist ganz sicher vor Versuchungen, solange er hier lebt, denn der Keim der Versuchung liegt in uns selber, schreibt Thomas von Kempis, weil wir in Fleischeslust, in Sünden empfangen und geboren werden, Psalm 51. In Sünden bin ich empfangen worden schon, nicht erst geboren. Das ist genau das, was die Bibel Erbsünde oder Ursünde nennt, von Adam und Eva her. Und dann meint ja mancher, naja, jetzt habe ich die Versuchung überwunden, jetzt kommt nichts mehr, jetzt bin ich drüber hinweg. Aber auch hier schreibt er sehr treffend biblisch und auch gemäß der Erfahrung, ist eine Versuchung überwunden, so werden wir wieder von einer anderen überfallen. An Leiden wird es uns nie fehlen, denn der ungestörte Genuss der Seligkeit ist uns verloren gegangen. Den hatten wir im Paradies, aber seither ist das verloren gegangen. Und weiter. Viele wollen den Versuchungen ganz entfliehen. Und gerade diese Flüchtlinge stürzen sich noch tiefer in die Versuchungen hinein. Ich ergänze, weil sie sich da nur selber sehen und selber bespiegeln. Wie weit bin ich jetzt? Bin ich jetzt schon auf der Stufe? Nein, wir sollen einfach als Kinder Gottes leben, nicht dauernd um uns kreisen, uns bespiegeln, uns verrückt machen, uns irre machen lassen. Und denken, jetzt haben wir eine höhere Stufe als andere. Dann kommt der Stolz, der Hochmut. Das ist gerade die größte Versuchung. Hochmut kommt vor dem Fall. Weiter schreibt er. Durch die Flucht allein können wir nicht überwinden. Aber durch Geduld und wahre Demut werden wir allen unseren Feinden überlegen und unüberwindlich sein. Durch Geduld, im Jakobus 1, darunter bleiben, sich drunter beugen unter Gottes Willen und Führungen. Hypomone, Hypo darunter, Mone, das Bleiben und wahre Demut, Dienemut, sich unter andere stellen. Ich ziehe noch ein bisschen draus. Thomas von Kempis, die Nachfolge Christi. Wer nur so äußerlich den Versuchungen auszuweichen sucht und nicht die Wurzel der Versuchung selbst ausrottet, der wird es nicht weit bringen, denn die Versuchungen werden ihn nur umso schneller wieder überfallen und ihm nur desto mehr zu schaffen machen. Man muss die Wurzel ziehen, die Böse, ziehen lassen vielmehr. Und dann schreibt er, und das ist sehr tröstlich jetzt, nach und nach, durch Geduld und Langmut, werden mit Gottes Hilfe die Versuchungen leichter überwunden, als wenn man mit Hartnäckigkeit und eigensinnigem Ungestüm dagegen angeht. Also nach und nach, durch Geduld und Langmut mit Gottes Hilfe. Weiter. Bist du selbst versucht, so schäme dich nicht, bei Erfahrenen um Rat zu fragen. Wenden sich aber andere Versuchte an dich, so verfahre nicht hart mit ihnen, sondern suche ihnen sanften Trost einzuflößen und behandle sie so, wie du, wenn du an ihrer Stelle wärest, behandelt zu werden wünschen würdest. Das ist Gebiet der Seelsorge. Wenn ich große Nöte habe, dann ist eine Hilfe, kann eine Hilfe sein, wenn ich zum Seelsorger gehe. Aber auch der Seelsorger ist ein begnadigter Sünder, der auch versucht wird. Und deshalb soll er auch nicht von oben herab, sondern ja, in der gleichen Ebene der begnadigten Sünder mit dem reden, der zu ihm kommt. Und nun kommt einiges über die Quelle der Versuchung. Die Quelle, aus der alle Versuchungen entspringen, ist die Unbeständigkeit des menschlichen Gemütes und der Mangel an Vertrauen zu Gott. Letztendlich, je mehr Unglaube, umso mehr Versuchungen. Wenn wir im Glauben wirklich gegründet sind und wissen, dass Gott uns helfen und überwinden kann, dann werden wir auch bewahrt werden. Denn wie ein Schiff ohne Steuermann, so schreibt Comas von Kempis weiter, wie ein Schiff ohne Steuermann von den schwankenden Wellen hin und her getrieben wird, so wird ein unstandhafter Mensch, der seinem Entschlusse untreu geworden ist, von mancherlei Versuchungen hin und her geworfen. Dieses Bild haben wir in Jakobus 1 schon gehört, dieses ungestüme Meer, der Zweifler, der nie einen festen Halt hat, der auch nicht aus dem Zweifel herauskommt, immer wieder Zweifel. Aber wir sollen doch zum festen Glaubensstand gelangen im Herrn Jesus. Weiter. Das Feuer prüft das Eisen, die Versuchung den Gerechten. Oft wissen wir selbst nicht, was wir können. Die Versuchung offenbart, was wir sind. Das heißt, sie demütigt uns, sie zeigt uns, ja, was du bist im Innersten. Wachsamkeit ist uns immer nötig, aber nie mehr als im Anfange der Versuchung, weil da der Feind am leichtesten überwunden wird, wenn er nicht einmal zur Tür hereingelassen, sondern gleich vor der Türschwelle, sobald er anklopft, zurückgedrängt wird. Das ist das, was wir gehört haben von der Begierde. Mit der Begierde fängt es an, über die Gedanken, über die Herzensregungen. Und es ist am einfachsten, die Versuchung zu besiegen, wenn wir gleich am Anfang sagen, die Türe zu und hinaus. Weiter. Darum sagte jemand, widerstehe gleich dem Anfange der Krankheit. Denn ist es mit ihr durch Länge der Zeit einmal zu weit gekommen, so kommt alle Arznei zu spät. Das sehen wir auch bei Bakterien. Je mehr sie sich ausbreiten im Körper, umso schlimmer wird es. Und so ist auch mit der Sünde, je mehr sie um sich frisst, umso mehr wird der Mensch verseucht. Und es wird aus dem einzelnen bösen Gedanken die böse Tat und aus den vielen bösen Taten die böse Gewohnheit. Und wenn sich mal eine böse Gewohnheit festgefressen hat, ist es noch viel schwerer, die wieder abzulegen. Nur durch Gottes Gnade gelingt das dann noch. Und durch einen radikalen Schnitt, ja, ich will dem Herrn gehorchen. Nein, ich möchte der Versuchung widerstehen. Widerstehe gleich am Anfang. Und jetzt schreibt er, wie sich das so entwickelt, auch gemäß Jakobus 1. Anfangs ist es ein einfacher Gedanke, der in deinem Gemüte aufsteigt. Dann kommt die Einbildungskraft dazu und verstärkt und belebt ihn. Es wird so richtig ausgemalt, so ein Bild, ja, dass man dann Lust findet an diesem Gedanken. Da ist zum Beispiel was mir gefallen könnte. Jetzt geh mal hin und hol dir's. Ja. Sieht ja keiner und das wird dann immer weiter ausgemalt. Dann kommt die Einbildungskraft dazu und verstärkt und belebt ihn. Weiter, dadurch wird die böse Lust erweckt und aus der Lust die böse Begierde geboren. Und endlich kommt es zur vollen Einwilligung. Der Mensch sagt, ich habe keine Kraft zu widerstehen, also mache ich es. So dringt der Feind nach und nach von allen Seiten ein, wenn man ihm im Anfange nicht gleich Widerstand leistet. Und je länger wir säumen zu widerstehen, desto schwächer werden wir täglich. Desto mehr verstärkt sich der Feind gegen uns. Einige haben im Anfang ihrer Bekehrung schwerere Versuchungen zu bekämpfen, andere am Ende. Wieder andere haben in ihrem ganzen Leben nichts als Kampf und Streit. Einige werden nur sehr leicht versucht, wie es Gottes Weisheit und Güte für gut findet, die alles nach dem Stande und Vermögen der Menschen abwägt und alles zum Heil seiner Auserwählten vorherbestimmt. Das ist diese Stelle, Gott lässt zu, dass niemand über seine Kraft versucht werde. Manche haben leichtere, andere schwerere Anfechtungen. Nun, letzter Satz, den ich hier zitiere von Thomas von Kempis. Darum sollen wir den Mut nicht verlieren, wenn wir versucht werden, sondern desto eifriger zu Gott flehen, dass er uns in jeder Versuchung zu Hilfe kommt. Und ein Vorbild ist zum Beispiel Josef, als die Frau des Potiphar ihn zum Ehebruch verleiten will, ist er geflohen, sodass nur noch das Gewand übrig blieb. Das heißt auch im Neuen Testament, flieht die Unzucht. Man kann auch das verallgemeinern und sagen, flieht die Sünde, bevor sie Macht über euch gewinnt. Und nun wirklich ganz zum Abschluss noch aus Karl Olof Rosenius, tägliches Seelenbrot, die Andacht zum 2. November, daraus einige Sätze. Fühlst du nun eine Versuchung, dann sieh nur zu, dass du ihr keinen Beifall gibst und sie zu billigen, ihr zu huldigen und zu folgen anfängst, sondern dass du mit dem Gebet des Glaubens dem Fleisch und dem Teufel widerstehst und einstweilen, wie es dir auch immer gehen mag, beim Gnadenstuhl und bei der unverdienten Gnade in Christus bleibst. Denn das heilige, göttliche Wesen des Herrn, seine göttliche Treue, seine Wahrheit und seine Allmacht bürgen hier für meine Errettung. Satan flieht, wenn er uns unter dem Kreuz sieht. Je näher wir bei Jesus sind, umso schwerer hat es der Teufel, uns zu Fall zu bringen. Und wir wollen ihn um Kraft bitten, um Bewahrung, um Reinigung, auch heute. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der Sieger. Am Kreuz von Golgatha hast du den Sieg über den Feind errungen, auch den Feind in unserem eigenen Herzen. Denn aus unserem eigenen Herzen kommen die Begierden. Und der Satan stachelt sie an, um uns zu Fall zu bringen. Aber du kannst uns in dir bewahren. Herr, du bist stärker. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und darauf wollen wir uns verlassen, uns vertrauen und vertrauen auf dich, dass du in deiner Liebe und Kraft uns bewahrst. Reinige unsere Herzen. Lass uns in der Heiligung wachsen und dir ähnlicher werden. Lass uns dir Freude machen. Lass uns ein Licht sein für die Menschen um uns her, dass sie sehen, ja, das ist ein echter Christ. Der hat zwar auch noch Kämpfe, aber er überwindet immer weiter in dir. Herr, lass uns solche Christen werden. Sei du uns gnädig. Wir bitten dich von Herzen. Amen.